¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Moin zum Onda-Info 187. Diesmal gibt's keine Nachrichten, dafür ausführliche Beiträge zu folgenden Themen. El Teje, die erste Travestie-Zeitschrift Lateinamerikas, ist jetzt auf dem Markt. Interviews, theoretische Texte, praktische Tipps und Überlebenshilfen und Humor. Die Redakteurinnen und Redakteure erzählen. Seit einem halben Jahr gibt es Radio Ayoreo, ein indigenes Radioprogramm in Paraguay, welches die Erinnerung an die Geschichte der Ayoreo am Leben halten und gleichzeitig über aktuelle Entwicklungen und Bedrohungen für die letzten noch nicht assimilierten Ayoreo berichten soll. Die freiwilligen Organisationen, die wir diesmal vorstellen wollen, sind die Peace Brigades International, kurz PBI. Seit 1981 schicken sie Freiwillige in ausgesuchte Krisenherde, um dort unbewaffnet, gewaltfrei und neutral zu einer friedlichen Lösung der Konflikte beizutragen. Wir sprachen mit Sarah vom PBI. Außerdem haben wir endlich mal Platz für etwas Musik. Und zwar von der Frauenband Actitud Maria Marta aus Argentinien, die gerade in Deutschland auf Tour ist. Am Donnerstag, den 10. Juli, stellen sie zum Beispiel ihre Mischung aus Hip-Hop und Reggaeton im Lokal in Berlin vor. Auf unserer Homepage findet ihr ihre Webadresse. Und noch eine Ankündigung. Die Fotoausstellung des uruguayischen Fotografen Santiago Flores vom Kollektiv Rebel Arte stellt die spannenden emanzipatorischen Prozesse in Uruguay nach dem Wahlsieg des linken Bündnisses 2004 vor. Auch diese Webadresse findet ihr auf unserer Homepage. Aber jetzt geht's erstmal los mit einem Song von Actitud Maria Marta.
Yo pongo en el programa y radio un episodio medio que o me va que todo en el yo como o me va que ga ni Juan Geo Mateo hinga cali yo y de hueti gaji yo do maca ayo do agi beke dayo de ayo do agi maca un son en ajepido de.
Ihr hört einen Ausschnitt aus einem Radioprogramm der Ayoreo im Paraguay. Die Ayoreo sind eine indigene Gruppe im Gran Chaco, dem zweitgrößten zusammenhängenden Waldgebiet Südamerikas. Seit einem halben Jahrhundert werden diese Jäger und Sammler von christlichen Missionaren nach und nach aus ihrem traditionellen Lebensraum gelöst. Eine Konsequenz dieser Missionierung ist die Erschließung von riesigen wirtschaftlich nutzbaren Gebieten, aus der Großgrundbesitzer ihren Profit ziehen.
Vor einem halben Jahr begannen Carlitos Picanerey und Mateo Sobode ein Radioprogramm in der Sprache Ayoré für die Gemeinden der Ayoreo zusammenzustellen. Technisch und finanziell werden sie dabei von der lokalen NGO Iniciativa Amotocodie unterstützt. Aufhänger der halbstündigen Sendungen, die alle zwei Wochen in einem lokalen Radiosender ausgestrahlt werden, ist das Bedürfnis der Ayoreo, ihre eigene Kultur wiederzubeleben und ein Bewusstsein über die Eigenständigkeit der eigenen Kultur zu etablieren.
Die älteren Ayoreo haben immer mehr ihre kulturellen Wurzeln schwinden sehen. Gleichzeitig wurden sie von den Jüngeren gebeten, die Geschichten vom Leben aus dem Wald zu erzählen. Ohne dieses Wissen kämen sie sich wie Waisenkinder vor, erzählt Mateo Sobode.
Sí, hacemos la programa de radio por nuestra historia de Ayoreo.
Wir machen das Radioprogramm für unsere Geschichte, die Geschichte der Ayoreo. Wir machen das, um den Kindern eine Erinnerung zu geben. Für die Kinder ist es eine Art Schule, in der sie etwas über ihre eigene Kultur lernen.
Das Programm unterteilt sich in einen geschichtlichen Part, den der ältere Mateo übernimmt, und einen politisch aktuellen, der Carlitos zufällt. So werden neben internationalen Konferenzen, auf denen Belange Indigener auf der Tagesordnung stehen, auch Verhaltenskodizes der Ayoreo und der traditionelle Umgang mit der Natur thematisiert. Ja.
Den erinnernden Teil des Programms nehmen neben den Geschichten auch rituelle Gesänge ein, die von dem Leben aus dem Wald erzählen. Diese Gesänge wurden bereits ab den 1970er Jahren von den Ayoreo mit Kassettenrekordern aufgenommen. Diese Kassetten, auf denen auch Berichte von Alltäglichem und Grüße an die Nachbargemeinden festgehalten wurden, ließen sich die Gemeinden sogar über die Landesgrenzen von Paraguay und Bolivien untereinander zukommen. Heute werden sie archiviert, um die eigene Geschichte weiterzutragen.
Die Ayoreo hören dem Radioprogramm gern zu. Einige sind sehr glücklich darüber, etwas über unsere Geschichte zu lernen. Es ist für sie so, als seien es die Geschichten einer anderen Ethnie. Für sie ist es das erste Mal, dass sie die Geschichte der Ayoreo hören, sodass sie verstehen, dass die Ayoreo eine eigene Geschichte besitzen.
Thema ihres Programms ist auch immer wieder die Sorge um die Ayoreo, die bis heute im Wald leben, freiwillig und ohne Kontakt zur Außenwelt. Um die 100 Personen werden vermutet, die ein traditionelles nomadisches Leben als Jäger und Sammler führen.
Ihr Lebensraum wird zusehends durch Abholzungen und Rodungen für eine extensive Viehzucht zerstört. Gerade im Zuge der wachsenden Nachfrage nach Soja verdrängt die Produktion des Agrotreibstoffes die Viehzucht. Die Viehzucht fand bislang in Nordargentinien statt und wandert nun immer mehr in Richtung Paraguay, wodurch unberührte Gebiete radikal und unwiederbringlich zerstört werden. Aber auch aufgrund der Vorkommen von Edelhölzern, Pelztieren und Bodenschätzen wird der Gran Chaco ausgeplündert.
Der Großteil des Gebietes, in dem die Waldbewohner leben, ist in Privatbesitz. Nur ca. 10% sind Nationalparks bzw. geschützte Gebiete. Die Nutzungspläne der Großgrundbesitzer und Unternehmen wurden bislang von den zuständigen staatlichen Behörden akzeptiert, ohne dass auf die Interessen und überhaupt auf die Existenz der Waldbewohner Rücksicht genommen wurde. Und das, obwohl der paraguayische Staat mit der Ratifizierung der ILO 169, der Konvention auf den Schutz von Rechten Indigener, das Recht auf den Besitz des traditionellen Landes Indigener anerkennt.
Miguel Lovera von der Global Forest Coalition erklärt die juristische und tatsächliche Lage in Paraguay.
La tierra es de los indígenas. Das
Land gehört den Indigenen, aber da es von Großgrundbesitzern vereinnahmt wurde, ist es in ihren Händen, da sie die Landtitel besitzen. Wenn die Indigenen dann diese Landtitel fordern, verlangen die Großgrundbesitzer eine Abfindung. Zahlt der Staat allerdings nicht den geforderten Betrag, wird das Land zerstört. Und dieses Land nützt dann den Indigenen auch nichts mehr. Land, das dem Erdboden gleichgemacht wurde, ohne Wälder, ohne Tiere, ohne Wasser. Das bringt ihnen dann auch nichts mehr.
Sin bosque, sin animales, sin agua, no les sirve ya a los indígenas.
Die Ayoreo, die bereits missioniert sind, versuchen mit aller Kraft, den Lebensraum ihrer Verwandten im Wald zu schützen. Die Erfahrungen, die sie selbst mit der sogenannten Zivilisation gemacht haben, wollen sie den Waldbewohnern ersparen.
In den vergangenen Jahren verließen immer wieder kleine Gruppen von Ayoreo den Wald, aus Wassermangel und unzureichenden Möglichkeiten, Nahrung zu finden. Auch wenn die neue Regierung unter Fernando Lugo den Indigenen und den NGOs Hoffnung auf eine gerechtere Verteilung von Land und Ressourcen gibt, ist die Zerstörung von indigener Kultur und Umwelt weit vorangeschritten.
Und ob der Druck auf die Gemeinden durch Lugos Wahlsieg spürbar abnehmen wird, ist fraglich. Zu groß sind die Gewinne aus der Soja- und Fleischproduktion und als zu rückgratlos haben sich internationale Übereinkünfte zum Schutz indigener Völker erwiesen. Die Vereinheitlichung der Kulturen ist ein Preis für die monokulturelle, unnachhaltige, aber lukrative Produktion von Energie und Lebensmitteln. Carlitos und Matteo arbeiten jedoch mit ihrem Radioprogramm daran, ihrer Entwurzelung entgegenzuwirken.
Desolación, el ser humano solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza en la cabeza. Desafiar a la naturaleza. ¿Qué cosa es esa? Haciendo una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo. Sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos. Haciendo puro.
El macho, el estereotipo de los machos, tenés que hacer esto. Esto te marca la ley. Yo rompí todos los moldes. Dije, no.
A la edad de 13 años me fui de mi casa.
Pero de pronto un día me encontré en la calle.
Y tenía hambre, porque vivía de la basura, tenía que comer de la basura.
Y ahí conocí otras chicas travestis.
Y...
El Teje, die erste Zeitschrift von Travestis und Transsexuellen in Lateinamerika, wurde vor fast einem Jahr aus der Taufe gehoben. Für die Präsentation der ersten Ausgabe wurde extra ein Video gedreht. Zunächst scheint beides allerdings nicht recht zueinander zu passen. Während die Zeitschrift großformatig und bunt daherkommt, eben wie die Travestis selbst, so die augenzwinkernde Redakteurin Marlene, wirkt das Video sehr ernst. Zusammenschnitte von Geschichten aus dem Leben von Travestis in Argentinien, die von Gewalt, Prostitution, Gefängnis und Leid erzählen und keine Bilder. Lediglich Wörter und Satzteile werden eingeblendet. Marlene Vajar, Redakteurin von El Teje, erklärt warum.
Das Video war wie ein Editorial des Teje. Es hatte der mündlichen Kulturrechnung zu tragen, den realen Stimmen der interviewten Mädels bis hin zur grafischen Übertragung, dem Geschriebenen. Es ging auch darum zu zeigen, dass es nicht den einen Typ der Travestie gibt. Vielmehr ist im Idealfall jede Travestie absolut für sich selbst konstruiert, auch wenn wir uns tatsächlich im Allgemeinen für die Außenwelt konstruieren, damit der andere uns als feminin wahrnimmt. Es ging aber auch darum, aus dem Diskurs der Travestis die Begriffe herauszufiltern, die aus allen klingen. Gewalt, Polizei, Tod, Mutlosigkeit, vom Müll essen. Aus unserer langen Erfahrung heraus kann ich sagen, dass sich diese Begriffe über Generationen immer wiederholen.
Vielfältig und bunt, aber geprägt von Leid und Gewalt. Wir haben Luana, die in der ersten Ausgabe der Zeitschrift El Teje ausführlich interviewt wird, gefragt, was es eigentlich bedeutet, Travesti in Argentinien zu sein.
Das Schönste, was es gibt, das ist ein absolut revolutionärer Begriff, der ist ungezogen und deswegen immun gegen politische Korrekturen. Eine weitere Charakteristik des Travestismus hier ist, dass ich mich nicht definieren muss. Ich bin schwarz, ich bin Jüdin, ich bin Bolivianerin, Saldenia, weil ich im Norden von Argentinien geboren bin, und Feministin. Ich sehe die Welt aus der Sicht der Feministin. Außerdem ist es eine Frage der Klasse. Die Travestis gehören überall auf der Welt zur ärmsten Klasse. Es gibt die Schwulen, es gibt die Lesben und weit darunter die Travestis. In Bezug auf Politik, Wirtschaft. Die Ungleichheit ist furchtbar. Wir haben keinen Zugang zum Gesundheitssystem, keinen Zugang zur Bildung. Und alle diese Realitäten beeinflussen die Komposition meiner Identität.
Mehr als genug Stoff also für eine Zeitschrift, in der neben Interviews, theoretischen Texten zum Thema Gender, praktischen Überlebenshilfen und Erfahrungsberichten auch viel Platz für Humor ist.
La propuesta básica del Teje es empezar a que nosotras nos historicemos a nosotras mismas.
Die Grundidee von El Teje ist, unsere Geschichte zu schreiben. Über das geschriebene Wort geben wir uns eine eigene Geschichte. Uns passiert es, dass wir, egal wo wir geboren werden, uns alles selbst erklären müssen. Keiner sagt uns etwas. Keiner sagt uns, dass wir sein dürfen, dass wir träumen und unseren Traum leben dürfen. Du musst immer erklären, dass es die Hormone sind, wenn du dich schlecht fühlst, dass du krank bist, irgendein Syndrom hast. Damit wirst du nicht mehr als handelndes Subjekt wahrgenommen. Diese Erklärungen sind Fallen, um dich zum Opfer zu machen. Ah, ich bin krank, tötet mich nicht, kümmert euch um mich, ich bin ein gebrochener Vogel. Genau darum geht es, mit Würde die Differenz zu leben. Das einzige Natürliche am menschlichen Wesen ist, dass wir kulturelle Subjekte sind und uns ständig verändern und mutieren. Und egal welches Thema wir in der Zeitschrift aufgreifen, wir versuchen immer darauf hinzuweisen. Aber natürlich befinden wir uns auch selbst in einem Prozess. So spiegelt jeder Artikel und auch der Humor diese Diskussionen und auch die Selbstkritik wider.
In Argentinien arbeiten immer noch 80% der Travestis in der Prostitution, da es aufgrund der gesellschaftlichen Vorurteile sehr schwer für sie ist, andere Jobs zu bekommen. Dennoch gibt es einige, die es geschafft haben. Einer der bekanntesten Travestis Argentiniens, der Schauspielerin und Künstlerin Florencia de la V, hat El Teje dann auch die Titelstory gewidmet.
In ese sentido,
In diesem Sinne kommt Florencia eine wichtige Funktion zu. Es ist unglaublich, Florencia oder andere Travestis wie Susana Jiménez zu sehen, die vom Fernsehen leben und die absolut respektiert sind. Sie haben einen Lebensstandard, der sicherlich auch in Bezug auf viele Aspekte kritisierbar ist. Sie können sich zum Beispiel die Wiege ihres Hundes vergolden lassen. Das Ganze hat viel mit Show und allem, was damit zusammenhängt, zu tun. Aber Florencia zeigt uns auf, was alles möglich ist. Wenn wir anfangen zu nähen, können wir auch Patinnen einer Arbeitskooperative werden. Wenn wir anfangen, in einer Zeitschrift zu veröffentlichen, dann können wir auch viel erreichen. Seht ihr, hier sitze ich mit euch. Es geht darum, allgegenwärtig zu sein, sich gegenseitig sichtbar zu machen, um ein anderes Leben zu leben und bessere Möglichkeiten zu haben. Wir haben eine eigene Kultur, die aus uns selbst kommt. Wir müssen sie nur aufwerten. Die Leute sind begeistert von unserem Humor, von unseren Performances und anderen Dingen, die wir tun. Wir haben großes Arbeitspotenzial. Wir müssen es nur zum Florieren bringen.
In einem Punkt haben wir eine Fuerza de Trabajo importante, die wir hacerla aflorar.
Ein erster Schritt ist getan. An dem Großformat und den knalligen Farben von El Teje kommt keiner so leicht vorbei. Und das sollte man auch nicht. Julia und Marlene?
En realidad la tarea es más que nada integradora.
Die Hauptidee ist eine integrative. Transfrauen erzählen ihre Geschichten, die mit uns persönlich, die wir Teil dieses Projektes sind, zu tun haben. Aber es gibt auch Geschichten, in denen sich alle wiederfinden. Es ist nicht nur eine Travesti-Zeitschrift für Travestis.
Das Wichtigste ist erstmal das Kennenlernen, uns sichtbar zu machen. Dass der andere uns kennenlernt und nicht mehr seinen Fantasien, die auf ein paar Stereotypen basieren, anhängt. Und dann geht es natürlich darum, die Stigmatisierung abzubauen. Travestis seien nicht in der Lage zu arbeiten. Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, dass wir auch andere Jobs machen können als Prostitution. Nämlich zum Beispiel diesen hier. Schreiben, Material auswerten, Theorien ausarbeiten und so weiter. Uns geht es darum, eine andere Sicht der Dinge einzubringen. Die gesellschaftliche Hegemonie teilt die menschliche Kultur in zwei Geschlechter ein. Wir denken nicht so. Wir wollen ihnen sagen, ich fühle mich nicht als Mann im Sinne eines natürlichen Körpers. Ich glaube, dass ich meinen Körper verändern kann. Ich glaube, dass ich die Biologie zerstören kann. Aber ich werde keine Frau werden. Ich will keine Frau sein. Die Konzepte Frau und Mann sind hegemoniale Behauptungen. Du kannst dich als Kunstwerk konstruieren, als deine erste Kunstkreation. Von da aus kannst du dich mit dir selbst in Beziehung setzen, an dir selbst wachsen. Dann kannst du auch gleichberechtigte Beziehungen führen mit deinen Partnerinnen, mit deinen Söhnen, deinen Töchtern. Auf diese Weise hörst du bereits auf, Frau oder Mann zu sein.
Zur Werbung. Falling Down Records hat eine internationale CD zur Unterstützung von zwei anarchistischen Projekten in Mexiko-Stadt rausgebracht. Das Radiokollektiv RegenerationRadio.org hat seinen Sitz in einer weiterführenden Schule, arbeitet aber in ganz Mexiko. Neben den regelmäßigen Live-Sendungen erarbeitet die Gruppe ein Audioarchiv und stellt damit dem Mexiko von unten eine Stimme und einen Lautsprecher zur Verfügung. Darüber hinaus organisiert die Gruppe politische und kulturelle Veranstaltungen. Das Anarcho-Punk-Kollektiv Furia de las Calles hat vor kurzem den ersten Infoladen von Mexiko-Stadt eröffnet. Bisher werden Fanzines, Bücher, T-Shirts, Filme und Musik zu Anarchismus, Zapatismus und weiteren Themen angeboten. Im Lauf der Zeit soll das Angebot erweitert und ein größeres Ladenlokal gesucht werden, um so weitere Freiräume zu schaffen und die libertäre Bewegung zu stärken. Beide Kollektive arbeiten in der anderen Kampagne mit, einer von der EZLN angestoßenen pazifistischen Mobilisierung, um die soziale Realität von unten und für unten zu verändern. Ziel ist eine antikapitalistische Gesellschaftsordnung, die alle gesellschaftlichen Unterdrückungsformen aufheben will. Die CD kostet 6 Euro plus Porto. Alle Gewinne fließen in gleichen Teilen an die beiden Kollektive. Bestellungen an falling-down@gmx.de.
Mach dich auf in die Welt, ein anderes Land, wo es dir gefällt, bis zum Rand und übers Meer dich hält hier nichts mehr.
Wie sieht die Arbeit bei einem freien Radio in Argentinien aus? Was erlebt man als Begleitperson eines vom Tod bedrohten Menschenrechtsaktivisten in Kolumbien? Wie unterrichtet man an einer Schule, in der es weder Lernmaterial noch Fenster gibt?
Du wirst dich verändern in all diesen Ländern.
Ab sofort und regelmäßig stellen wir euch Menschen und Organisationen vor, die in Lateinamerika ehrenamtlich in entwicklungspolitischen Bereichen arbeiten. Wenn ihr so etwas auch schon immer mal machen wolltet, dann hört weiter fleißig on der Info oder schaut auf unsere Webseite www.npla.de/onda. Wir sprechen mit den Freiwilligen über ihre Arbeit, ihre Erfahrungen und Probleme. Außerdem präsentieren wir Organisationen und Initiativen, die Freiwillige nach Lateinamerika vermitteln, geben euch Hintergrundinfos und sagen euch, was ihr tun müsst, um selbst als Freiwillige in Lateinamerika tätig zu werden. Ab sofort im Onda-Info, auf unserer Homepage und auf MySpace www.myspace.com/matraconda. Der kolumbianische Menschenrechtsanwalt Fernando Valencia untersucht die Spuren eines Massakers an einer Bauernfamilie. Die Suche nach den Leichen ist für ihn eine Routinearbeit. Bewegen kann er sich in dieser Gegend nur, weil er von unbewaffneten Freiwilligen begleitet wird.
Wir sind in dieser Zone, weil Peace Brigades International uns begleitet. Ohne diese Begleitung könnten wir nicht hier sein und Fällen wie diesem Massaker an einer Bauernfamilie nicht nachgehen.
Ich bin Karin Neumeier, ich komme aus Deutschland. Ich möchte, dass es auf dieser Welt Frieden und Gerechtigkeit gibt und ich denke, es ist ein Anfang für Menschenrechte zu arbeiten und deshalb möchte ich gern nach Kolumbien gehen.
Karin nahm an einem Vorbereitungsseminar von PBI für einen freiwilligen Aufenthalt in Kolumbien teil. PBI steht für Peace Brigades International, eine von den Vereinten Nationen anerkannte Menschenrechtsorganisation, die seit 1981 in Krisengebieten tätig ist. Auf ausdrückliche Anfrage von sozialen und Menschenrechtsgruppen, die von politisch motivierter Gewalt bedroht sind, organisiert PBI eine schützende Präsenz mit Hilfe internationaler Freiwilligenteams. Die Freiwilligen sind unbewaffnet und begleiten Menschen, die sich für eine gewaltfreie Lösung von Konflikten einsetzen und dafür um ihr Leben fürchten müssen.
Mein Name ist Sarah Fritsch, ich lebe in Berlin und ich arbeite seit 2005 für Peace Brigades International. Ich war selbst 18 Monate in Kolumbien, in Medellin, von September 2006 bis März 2008.
Zu den Prinzipien von PBI erklärt uns Sarah:
Peace Brigades International ist eine Organisation, die gründet sich auf einer Idee von Gandhi, Friedensbrigaden zu bilden, um als sozusagen als dritte Partei in Konflikten, also eine Vermittlungsrolle mehr oder weniger einzunehmen. Hat sich 1981 gegründet, hat einige, also basiert auf einigen Prinzipien wie Gewaltfreiheit, Nichteinmischung und Anfrageprinzip. In Kolumbien, wo ich war, gibt es Peace Brigades International seit 1994 und da begleiten wir unterschiedliche Organisationen und vertriebenen Gemeinden.
Die seit einigen Jahren auch in Deutschland aktive Organisation unterhält zurzeit Projekte in Kolumbien, Mexiko, Guatemala, Indonesien, Nepal und im Kongo.
In Lateinamerika gibt es 3 Projekte in Guatemala, Mexiko und Kolumbien, wobei Kolumbien das weitaus größte Projekt ist mit knapp 40 Freiwilligen. Ja, in Mexiko und Guatemala sind es jeweils unter 10 Freiwilligen.
Für die Projektteams im Ausland, aber auch für die Arbeit in Deutschland, werden stets engagierte Menschen gesucht, die bei PBI aktiv mitarbeiten möchten. Doch bevor sie ins Ausland gehen können, werden die Freiwilligen zunächst in Seminaren auf ihre Arbeit vorbereitet und auf ihre Eignung geprüft. Dort lernen sie zum Beispiel, sich mit verbundenen Augen auf die Gruppe zu verlassen. Es geht darum zu fühlen, sein Leben anderen anzuvertrauen. Sarah erklärt uns, welche Anforderungen man noch mitbringen muss.
Aus der Erfahrung ist zu sagen, dass 17, 18, 19 Jahre wahrscheinlich etwas jung ist. da die Anforderungen schon sind, erstmal die Sprachkenntnisse, also darüber hinaus eventuell Berufserfahrung oder Erfahrung im Ausland oder Erfahrung in Nichtregierungsorganisationen. Insofern ist so der Altersdurchschnitt von 24, 25 aufwärts bis unbegrenzt. Also es gibt zum Teil auch Freiwillige mit 60 Jahren.
Mit 40 Freiwilligen ist Kolumbien das größte Projekt von PBI. Die Teams wohnen zusammen in einem angemieteten Haus. Ihre Arbeit besteht zum einen in der Begleitung gefährdeter Personen, aber auch darin, Kontakte herzustellen und zu pflegen zu Diplomaten, Militärs, internationalen Menschenrechtsgruppen und der Zivilgesellschaft. In Bogotá, der verhältnismäßig sicheren Hauptstadt Kolumbiens, ist die Gefahr weniger greifbar, aber dennoch vorhanden. In den umkämpften Gebieten Kolumbiens hingegen sieht das ganz anders aus. Markus und June begleiten Diana und Renato vom Rat des Friedensdorfes San José de Apartado. Viele ihrer Vorgänger wurden ermordet.
Wir begleiten die Leute vom Friedensdorf San José auf Schritt und Tritt, wohin immer sie gehen. Und so kommt es, dass ich jetzt hier mit Renato beim Friseur bin und warte, bis sein neuer Haarschnitt fertig ist. Die Menschen von San José haben schon so viele Morddrohungen erhalten, auch von bekannten Paramilitärs. Denn diese wissen, dass die Leute hier langfahren müssen, um nach San José zu gelangen. Auch deshalb begleiten wir sie auf diesem Weg.
Für die Friedensbrigadistinnen und Brigadisten ist die Arbeit oft alles andere als einfach. Stresssituationen, Anpassungsfähigkeit, Leben unter einfachsten Bedingungen und dazu der Bürgerkrieg, der immer irgendwie präsent ist. Stefan hatte nach 18 Monaten seinen Aufenthalt abgebrochen.
Ich hatte eigentlich geplant, bis Juli zu bleiben, aber habe mich jetzt 2 Monate vorher entschieden, rauszugehen, weil ich müde bin oder ausgebrannt, wie man hier sagt. Und das ist schlecht für die Arbeit.
PBI ist im Prinzip der Neutralität und Nichteinmischung verpflichtet. Das bedeutet auch, dass man in dem Einsatzland nicht an politischen Kundgebungen teilnehmen und sich nicht politisch äußern darf. In Konfliktgebieten muss sich PBI mit Behörden und Militärs verständigen. Oftmals sind das diejenigen, die an den Verbrechen beteiligt sind, die von PBI untersucht oder verhindert werden sollen. Auch für Sarah war der Aufenthalt in Kolumbien eine Gratwanderung. Dennoch zieht sie ein positives Fazit.
PBI hat zwar auf der einen Seite das Prinzip der Nichteinmischung, ist aber nicht neutral. Ist ganz klar auf Seiten der Menschenrechte. Es wird so gemacht, dass auf Berichte von unseren begleitenden Organisationen zurückgegriffen wird und auch auf Berichte von internationalen Menschenrechtsinstitutionen. Und auf diese Art und Weise kann Peace Brigades indirekt die Menschenrechtssituation anklagen, aber eben nie direkt. Alle Entscheidungen werden per Konsens getroffen, es gibt keine Hierarchien. Und ich denke, da ist auch sehr viel über sich selbst, über Gruppendynamiken, über sich selbst innerhalb von Gruppen zu lernen. Also das finde ich auch einen sehr interessanten Prozess. Ich fand es erstaunlich, was für einen Mut und was für eine Ausdauer die Menschen da haben, die seit Jahrzehnten von schwersten Menschenrechtsverletzungen geprägt sind und Opfer dieser Menschenrechtsverletzungen sind, dass die weiterhin kämpfen.
Auch der Anwalt Fernando Valencia, der von PBI begleitet worden ist, sieht deren Arbeit positiv.
Es wäre für mich unvorstellbar, alleine diese Zone zu betreten, bis zu diesem Haus zu gehen, wo das Massaker passiert ist. Ich könnte mir nicht einmal vorstellen, hier ein Interview zu geben, an diesem wunderschönen Ort. So entstehen durch den Schutz der Friedensbrigaden neue Freiräume, neue Möglichkeiten. Mit PBI kommen wir immer häufiger in diese Gegend, werden wiedererkannt. Mit der Zeit kennen sie dann unsere Fahrzeuge, die Abzeichen und unsere Begleiter.
Der Mindestaufenthalt in dem Gastland beträgt 1 Jahr. PBI-Freiwillige im Team kriegen den Flug bezahlt, sind versichert, erhalten Kost und Logis sowie ein kleines Taschengeld. Voraussetzungen für eine Bewerbung zu einem europaweiten Auswahltraining sind die Teilnahme an einem allgemeinen Infoseminar über PBI und ein Vorgespräch. Seit diesem Jahr ist PBI auch Mitglied des Weltwärtsprogramms des BMZ. Wegen des Einsatzes in Krisengebieten richtet sich das Weltwärtsangebot im Rahmen der PBI-Mitarbeit an Menschen mit Lebenserfahrung. Kontakt findet ihr auf unserer Homepage oder auf www.pbi-deutschland.de.
In der Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal
findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.